Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Spielplätze in Hamburg, Sonnenstudios in Mecklenburg-Vorpommern und Gaststätten in Bayern haben alle was gemeinsam. Sie machen nämlich bald wieder auf. Grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Dienstag, 5. Mai. Ja, Deutschland öffnet sich langsam wieder. Bisher war eher so der Norden Deutschlands vorne mit dabei, wenn es um Lockerung der Alltagsbeschränkungen ging. Jetzt zieht der Süden nach. Und das alles noch vor der Schaltkonferenz von Bund und Ländern, die morgen ist.
Da geht es dann zum Beispiel darum, dass man bald Restaurants, Cafés und Ferienwohnungen wieder aufmachen soll. Und Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben was zu Tourismus oder Besuchen in Altenheimen bekannt gegeben.
Was geht wo, das schauen wir uns gleich genauer an. Heute fand außerdem der Autogipfel statt, Videokonferenz von Politikern und Autoherstellern. Und da ist ordentlich Dampf drin, denn die Autoindustrie bei uns in Deutschland soll mit Steuergeldern gerettet werden. Im Gespräch sind auch staatliche Kaufprämien.
Das ist doch völlige Verantwortungslosigkeit. Das ist doch genau das, was wir die letzten Jahrzehnte gesehen haben, was uns eben genau doch, erst in diese Sackgasse.
Wir haben doch zum Beispiel beim Flottenverbrauch europaweit glasklare Regeln geschaffen. Aber am Ende muss es doch die Forschung und Entwicklung entscheiden. Das traue ich weder mir noch Ihnen zu, Herr Kurz, sonst meine Böse.
Ja, der EU-Parlamentarier Christian Dohleschal, Landesvorsitzender der Jungen Union Bayern gegen Georg Kurz, den Bundessprecher der Grünen Jugend, heute in einem Streitgespräch für euch über dieses Thema. Und goldene Steaks, die Fußballer demonstrativ bei Instagram verzehren. Wird es das nach der Corona-Pandemie noch geben? Oder sind die fetten Jahre im Profifußball vorbei? Auch das heute Thema in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Viele Beschränkungen wegen des Coronavirus gelten ja seit dem 23. März. Also wir leben jetzt schon seit etwas über 6 Wochen in dieser Welt mit Kontaktbeschränkungen. Lange wurde daran auch nichts geändert. Die Beschränkungen wurden immer weiter verlängert und jetzt geht es plötzlich Schlag auf Schlag. Aus vielen Bundesländern kommt die Meldung, dass bald wieder mehr möglich sein soll. Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion hat das für uns sortiert. Was soll denn kommen?
Es ist gar nicht so leicht zu sagen, weil die Bundesländer das am Ende alle selbst festlegen. Also hat man 16 unterschiedliche Pläne. Aber heute haben eben mehrere Bundesländer schon mal ihre Pläne vorgestellt. Gestern hatte Niedersachsen das gemacht, heute auch Bayern und Sachsen-Anhalt. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass man bald Restaurants, Cafés und Ferienwohnungen wieder aufmachen soll. Und Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben was zu Tourismus oder Besuchen in Altenheimen bekannt gegeben.
Sind da denn die gleichen oder zumindest ähnlichen Zeitpunkte geplant oder ist das überall unterschiedlich?
Das ist tatsächlich überall unterschiedlich. In Mecklenburg-Vorpommern dürfen Gaststätten zum Beispiel laut Plan schon am 9. Mai wieder aufmachen, in Niedersachsen am 11. Mai, in Sachsen-Anhalt am 22. Mai und in Bayern am 18. Mai Biergärten und eine Woche drauf dann Restaurants. Und für Ferienwohnungen und Hotels gibt es auch unterschiedliche Daten.
Muss man am besten immer gucken, was in seinem Bundesland genau angesagt ist. Was ist mit Schulen und Kitas? Steht da schon was fest?
Zum Teil in Niedersachsen sollen Ende Mai alle wieder zur Schule und in die Kita alle ab 1. August. In Bayern sollen alle Mitte Juni zur Schule. Das geht schrittweise los und nach in immer mehr in die Kita und in die Schule.
Aber auch hier wahrscheinlich erstmal lieber im Netz nochmal nachschauen, wenn man es genauer wissen will, ja?
Genau, auch wenn man reisen möchte. In manchen Bundesländern kann man nämlich schon bald in Ferienwohnungen oder Hotels und in anderen dauert es noch.
Haben wir ein paar Bundesländer vergessen, noch nicht aufgezählt?
Ja, und wie es in denen weitergeht, wird sich eventuell gerade in diesen Minuten entscheiden, denn seit 18.30 Uhr läuft eine Videokonferenz mit den Wirtschaftsministerinnen und Ministern der Bundesländer und dem Bundeswirtschaftsminister. Und da geht es darum, wie Gastronomie und Tourismus wieder geöffnet werden könnten. Die Deutsche Presseagentur meldet, dass die Empfehlung an die Bundesländer wohl ist, dass die Restaurants am 18. Mai wieder öffnen.
Warum gibt es denn überhaupt diese Bund-Länder-Absprache, wenn jedes Land dann doch das eigene Ding macht?
Ja, daran gibt es gerade sehr viel Kritik. Eigentlich gibt es morgen nochmal ein Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und eigentlich sollte da alles festgezurrt werden. Und dass jetzt einige Bundesländer quasi vorpreschen und schon mal selber was verkünden, finden viele überhaupt nicht gut. Die Regierungschefs von Baden-Württemberg, Berlin und Bremen zum Beispiel. Der Bremer Bürgermeister sagt, das sei gerade eine Geschwindigkeits- und Überbietungswettbewerb. Es gibt aber auch andere Stimmen, die sagen, das ist okay, wenn die Länder das alle für sich beschließen.
Warum genau? Was soll daran der Vorteil sein?
Gesundheitsminister Jens Spahn meint zum Beispiel, es wäre eigentlich gut, wenn die Regeln noch regionaler wären. Dann könnte jede Stadt oder Gemeinde so reagieren, je nachdem, wie dort Infektionen auftreten. Und Virologen sagen, wenn irgendwo kaum Infektionen auftreten, ist es auch okay, wieder mehr zu erlauben. Wobei sie auch sagen, wenn es Lockerungen gibt, werden sich wieder mehr Menschen anstecken. Also vermutlich wird es in den nächsten Monaten so sein, dass immer mal wieder was verschärft werden muss, dann wieder was gelockert wird. Und es wäre ja wahrscheinlich tatsächlich ziemlich sinnlos, wenn sich deswegen jedes Mal alle Bundesländer abstimmen müssen. Aber es ist tatsächlich etwas seltsam, dass nicht einfach alle das Treffen morgen abgewartet haben. So wirkt das jetzt schon tatsächlich wie so eine Art Wettbewerb.
Denn morgen soll es eine Schaltkonferenz geben mit Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Länder, heute haben mehrere Bundesländer ihre eigenen Pläne schon mal vorgestellt, wann Restaurants, Schulen und Ferienwohnungen wieder aufmachen sollen. Die Informationen dazu hatte Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute fand der Autogipfel statt. Das war eine Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, mit Vertretern großer deutscher Autohersteller wie Volkswagen, Daimler und BMW. Auch mehrere Bundesminister waren mit dabei und Industrievertreter. Die große Frage, soll die Autoindustrie finanziell unterstützt werden vom Staat und wie? Besonders umstritten sind da die Kaufprämien, die jetzt wieder kommen könnten. Ein Vorschlag lautet da zum Beispiel, wenn wir ein Auto mit einem Benzin- oder Dieselmotor kaufen, einen neuen, dann bekommen wir 3.000 Euro Erlass, 4.000 Euro on top für neue Antriebe wie Elektro- oder Plug-in-Hybride. Der Staat würde also ein paar tausend Euro dazugeben, damit das Auto dann billiger wird. Entschieden ist da noch nichts, aber es wird schon heftig diskutiert und wir schauen uns beide Seiten dazu genauer an. Mit einmal dem EU-Parlamentarier Christian Dohleschal, er ist auch Landesvorsitzender der Jungen Union Bayern. Schönen guten Tag.
Grüß Gott, guten Tag.
Und auf der anderen Seite Georg Kurz, er ist Bundessprecher der Grünen Jugend. Schönen guten Tag.
Hallo, liebe Grüße aus Berlin.
Herr Dohleschal, Sie sehen das, wenn ich es richtig verstehe, genauso wie Bayerns Ministerpräsident Söder. Kaufprämien, ja bitte, auch für neue Autos mit Diesel- und Benzinmotor. Warum?
Wir stecken mitten in der Corona-Krise und alle Anzeichen deuten darauf hin, dass wir die stärkste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg bevorstehen haben. Das heißt, ich glaube, da ist es sinnvoll, dass wir auch überlegen, wie wir die Konjunktur in Deutschland, die Wirtschaft wieder ankurbeln können. Und ich glaube, da ist es zumindest mal legitim, dass man in diesen dramatischen Zeiten, wo auch die Arbeitslosenquote nach oben schaut, wo sich etliche Mitarbeiter auch in Kurzarbeit befinden, sich Gedanken macht, wie man die größte Leitindustrie des Landes stabilisieren kann, die auch ein Impulsgeber ist. Und deshalb glaube ich, ist es gut, dass das Thema auf die Agenda kommt und dass wir die nächsten Tage und Wochen auch diskutieren, wie die Maßnahmen aussehen könnten.
Herr Kurz, Sie gehen auf Distanz zum Bundesvorstand der Grünen, der ja gesagt hat, die Autoindustrie ist ein Schlüsselsektor der Industrie und ökologische Kaufreize sind sinnvoll. Sie sagen, die Automobilbranche ist nicht förderungswürdig. Wie meinen Sie das?
Naja, einmal, glaube ich, hat die Automobilindustrie gerade auch in den letzten Tagen mit, finde ich, wirklich erschreckenden Aussagen nochmal bewiesen, dass sie eigentlich das Geld direkt weiterleiten will an Managerboni, an Dividenden für die Aktionärinnen. Und das, also da eigentlich das Geld, für das die Gesellschaft aufkommt, die Risiken, für die wir alle gerade haften, eigentlich als Gewinne an einige wenige geben will. Also das ist schon mal der erste Punkt, wo ich mir auch mit dem grünen Bundesvorstand völlig einig bin, dass unter diesen Bedingungen Förderungen schon mal grundsätzlich nicht möglich sind. Aber vor allem müssen wir ja sagen, was bringt uns denn das jetzt in dieser Krise als Maßnahmen dagegen, Förderungen zu schaffen, die uns gleich direkt in die nächste, noch viel größere Krise manövrieren. Wir wissen alle, dass die Klimakrise bevorsteht, wenn wir jetzt nicht Maßnahmen treffen, die uns langfristig dabei helfen, Klimaziele zu erreichen. Und noch mehr Autos können dieses Ziel leider einfach nicht erreichen. Deswegen, also ich stimme dem Herrn Dohleschal vollkommen zu, dass wir natürlich jetzt große Konjunkturprogramme brauchen, dass wir natürlich jetzt dafür sorgen müssen, Arbeitsplätze zu erhalten und dafür sorgen müssen, dass diese Gesellschaft die Krise gut übersteht. Aber das geht doch nur mit langfristigen Arbeitsplätzen, dies nachhaltigen Arbeitsplätzen und Fördermaßnahmen, die allen Menschen helfen. Mhm. Und deswegen müssen diese Milliarden halt jetzt in nachhaltige Mobilität gesteckt werden und wir die Chance nutzen, jetzt in der Krise uns gleichzeitig die Verkehrswende auf die Fahnen zu schreiben und dann gestärkt aus der Krise hervorzugehen.
Sehen Sie jetzt erstmal anders, oder Herr Doleschal, wenn Sie sagen, ja, soll auch einen Support für Diesel- und Benzinmotoren geben und die Bonizahlungen und die Dividenden, die ausgeschüttet werden, die sollen auch weitergeleitet werden oder da soll das Steuergeld auch an die Person kommen?
Also zunächst kann man sich ja da unterschiedliche Maßnahmen überlegen. Rechtlich, glaube ich, ist es nicht möglich, dass man die Boni und Sonderzahlungen einschränkt, aber vielleicht ist ja der ein oder andere Konzern auch bereit, mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung beispielsweise auf diese Bonis zu verzichten. Und dann kann der Käufer ja entscheiden, was er davon hält oder was er nicht davon hält.
Ist es nicht ein bisschen merkwürdig, dass man jetzt plötzlich von diesen Kaufprämien spricht, die in Aussicht stellt für alle, die ein Auto kaufen wollen? Die werden ja wohl jetzt nicht zugreifen und den Autobauern helfen, sondern die werden ja erstmal warten, bis es diese Rabatte gibt. Also da kommt ja de facto weniger Geld in der Wirtschaft an.
Also ganz klar ist es, wenn wir jetzt die Inlandsnachfrage ankurbeln wollen, dann muss es schnell gehen. Dann können wir jetzt nicht 3-4 Monate über irgendwelche Konjunkturprogramme diskutieren, weil dann kommt genau der Effekt, den Sie angesprochen haben, sondern dann brauchen wir jetzt zeitnah Entscheidungen.
Und Herr Kurz, Sie bleiben dabei auch, dass es moderne Dieselmotoren und moderne Benzinmotoren geben soll und dass die Mobilität nicht stärker auf Bus und Bahn und Fahrradausbau schauen soll?
Vor allem, glaube ich, muss man sich einfach mal klar machen, dass es eine vollkommene Illusion ist, einfach mit alten, per se umweltschädlichen Technik weiterzumachen, in dem Glauben, ein bisschen Ressourceneinsparung, ein bisschen mehr Effizienz könnte da irgendwas retten. Einfach zu glauben, wir kaufen neue Verbrennungsmotoren und die würden dann das Klima zu retten, ist ja wirklich, also absolut, also das sind ja die wirklich Basics von irgendwie Klimapolitik, die wir hier diskutieren. Dass es so nicht funktioniert, hat ja wirklich inzwischen der Letzte begriffen.
Was sagen Sie dazu, Herr Doleschal? Jetzt Zeit für neue Konzepte, jetzt die Zeit nutzen, anstatt zur Retro-Technik zurückzugehen?
Ich glaube, dass wir auf absehbare Zeit den Individualverkehr auf alle Fälle brauchen und benötigen werden. Wir erleben auch, dass die Elektromobilität losmarschiert, aber wenn jetzt alle von heute auf morgen auf Elektromobilität umschalten würden, die Kapazitäten gar nicht da sind. Und ich glaube, wichtig ist, dass nicht wir Politiker ideologieverblendet festlegen, welche Technologie am umweltfreundlichsten, am emissionsfreiesten oder am emissionsunschädlichsten ist, sondern dass wir das den Leuten überlassen, die davon Ahnung haben, Forschung, Entwicklung weiter vorantreiben. Ich glaube, da ist vieles, vieles möglich. Und dann ist das Auto keine Technologie von gestern, sondern von morgen und übermorgen und hat auf alle Fälle Zukunft.
Also das ist doch jetzt einfach alles laufen zu lassen und sagen, ach ja, wir lassen da einfach den Markt entscheiden, was sich durchsetzen wird und dann gucken wir mal, wie es läuft. Das ist doch völlige Verantwortungslosigkeit. Das ist doch genau das, was wir die letzten Jahrzehnte gesehen haben, was uns eben genau erst in diese Sackgasse.
Wir haben doch zum Beispiel beim Flottenverbrauch europaweit glasklare Regeln geschaffen. Die sind ambitioniert, die wollen wir auch alle miteinander gehen. Aber am Ende muss es doch die Forschung und Entwicklung entscheiden, mit welchen Maßnahmen man die effizientesten Einsparungen machen kann. Das traue ich weder mir noch Ihnen zu, Herr Kurz, dann sind wir nicht böse. Aber ich glaube, das sind Leute, die das besser beherrschen. Lassen wir die machen, die sind unterwegs. Über die europaweiten CO2-Ziele werden wir das im Griff kriegen. Und dann, glaube ich, können wir den Schwung gehen. Wenn wir jetzt die Krise nutzen, dass wir Kaufprämien anbieten, die eben nicht wie 2009 einfach nur alt gegen neu machen, sondern sagen, jawohl, wir staffeln das auch in die unterschiedlichen Kategorien und wir wollen alte Motoren durch emissionsärmere Motoren anpacken, dann glaube ich, könnte das auch ein großer Schritt für die Umweltpolitik sein.
Okay, aber die Leute, das ist ja jetzt alles keine Raketenwissenschaft, das ist doch schon vollkommen klar, was die Lösungen sind. Die Leute, die wissen, wie zukunftsfähige, klimagerechte Mobilität funktioniert, die gibt es ja schon und da muss man denen halt mal zuhören und als gewählte Politiker, muss man dann ja auch entsprechende Rahmenbedingungen setzen, sonst funktioniert nicht. Also dann müssen diese Milliarden eben auch investiert werden dafür, dass der Bus in jedes Dorf kommt, dass die Leute sich Lastenräder, E-Räder leisten können, dass es Bahncards gibt, dass neue Strecken gebaut werden für ICEs, für Hochgeschwindigkeitstrassen.
Herr Kurz, wenn ich das mal so zusammenfassen darf an dieser Stelle, dann würden Sie am liebsten losgaloppieren in die Zukunft und sich um die neue Mobilität mehr kümmern, als es Herr Doleschal machen würde, der durchaus sagt, das Bestehende, was man hat, ist gut entwickelt und das kann man durchaus in Sachen Benziner und Diesel vielleicht noch weiterentwickeln. Mich würde mal interessieren, gibt es denn einen Kompromiss?
Also zunächst mal, vielleicht darf ich noch mal einhaken, es ist nicht das eine die neue Mobilität und das andere die alte dreckige Mobilität, sondern auch der Diesel kann neue, umweltfreundliche, der moderne Diesel kann da durchaus mithalten. Also da gibt es kein Neu und Alt, sondern ich glaube, der Individualverkehr muss auch künftig in Deutschland gewährleistet werden. So wichtig und richtig es ist, den ÖPNV-Bahnen und so weiter auszubauen. Aber am Ende wird der Individualverkehr noch auf absehbare Zeit eine große Rolle spielen und deshalb müssen wir schauen, dass der
ja, wenn wir jetzt mit 9 Milliarden zementieren, auf jeden Fall. Nutzen wir doch jetzt die Chance, eben nicht alte Fehler zu wiederholen und wieder das bisherige zu zementieren, sondern jetzt loszulegen, um genau das zu ändern. Jetzt ist der Moment dafür. Jetzt werden die Weichen dafür gestellt. Da kann man doch nicht jetzt sagen, wir machen jetzt weiter alles wie bisher und wundern uns dann, dass sich nichts ändert.
Da müssen wir die Diskussion auf jeden Fall noch weiterführen. Vielleicht an anderer Stelle. Deutschlands wichtigste Industrie soll wegen der Corona-Pandemie gerettet werden. Und in der Diskussion eben staatliche Kaufprämien bei den Autos. Georg Kurz, Bundessprecher der Grünen Jugend, ist dagegen. Und Christian Doleschal, Landesvorsitzender der Jungen Union Bayern, ist dafür. Ergebnisse wird es aber frühestens erstmal in einem Monat geben. Ne? Nach dem Autogipfel heute gibt es erstmal eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt. Herr Kurz, Herr Doleschal, ich danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Danke auch. Wiederhören.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da kommt gerade was Neues auf und wir wollen euch erklären, was das ist. Es nennt sich Widerstand 2020. Ist anscheinend eine Gruppierung mit echten Menschen. Auf ihrer Seite steht, sie hätten über 100.000 Mitglieder. Damit wäre die Gruppierung aus dem Stand mal die viertgrößte Partei Deutschlands. Sie wollen die Politik richtig aufmischen, ist da auch zu lesen. Wer gegen die Corona-Beschränkung ist, der kann bei ihnen gerne mitmachen. Isabel Reifenrath, unsere Hauptstadtkorrespondentin, hat sich das Phänomen für uns mal genauer angeschaut. Isabel, Widerstand 2020. Wie wird diese Gruppierung beschrieben?
Ja, also der Soziologe Matthias Quent, der warnt davor, dass Widerstand 2020 sei ein diffuses Sammelbecken aus Verschwörungstheoretikern, Rechtspopulisten, linksesoterischen Impfgegnern, aber auch verunsicherten Bürgern. Und eben das sei gefährlich, dass sich das mischt. Muss man sich anschauen, wie diese Mischung entsteht. Widerstand 2020 will basisdemokratisch sein, was bedeutet, dass jeder auf der Internetseite der Partei mit am Programm schreiben kann. Und da merkt man, da gibt es einfach Kommentare, die auch von Rechtspopulisten kommen. Und was man auch wissen muss, zum Beispiel Martin Sellner, das ist der Sprecher der rechtsextremen identitären Bewegung in Österreich, der hat in einem Video dazu aufgerufen, Widerstand 2020 zu unterstützen. Also ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall in dieser Partei jetzt schon Strömungen von rechts.
Die AfD entstand 2013 aus der Empörung konservativer Kreise über die Euro-Rettungspolitik. Was vereint die Leute bei Widerstand 2020?
Also ich habe heute Morgen mit dem Gründer Dr. Bodo Schiffmann gesprochen. Das ist ein Hals-Nasen-Ohrenarzt aus Baden-Württemberg und der kritisiert im Prinzip den Lockdown Mitte März. Der sagt, die Kontaktbeschränkungen und die Ausgangssperren, die seien eigentlich gar nicht mehr nötig gewesen, um das Virus einzudämmen. Also im Prinzip kritisiert Widerstand 2020 die Einschränkungen der Freiheitsrechte. Aber ich denke, da geht es auch noch um mehr. Ähnlich auch wie bei der AfD geht es darum, sich gegen das System zu stellen, gegen das politische System, gegen die Medien und auch sehr gezielt gegen das Robert-Koch-Institut, indirekt also gegen die Wissenschaft. Und der vertraut man nicht mehr, vielleicht auch, weil einem nicht klar ist, wie sie zu ihren Empfehlungen kommt.
Du hast einen schon genannt, einen der Gründer, Bodo Schiffmann, Hals-Nasen-Ohrenarzt aus Stuttgart. Ist er der einzige Gründer?
Nee, ist er nicht. Er war aber ziemlich bekannt schon durch seine Videos auf YouTube mit der Kritik an den Corona-Maßnahmen. Dann ist da aber noch Viktoria Hamm. Auf der Seite von Widerstand 2020 schreibt sie einfach, sie sei nur ein Mensch. Also sie berät wohl in Liebeskummer Fragen und kümmert sich um die Online-Seite. Und dann ist da noch der Leipziger Rechtsanwalt Ralf Ludwig. Er hat auch am letzten Wochenende auf der Demonstration in Stuttgart gesprochen.
Scheint ja bunt gemischt zu sein dort. Diese Gruppierung kündigt an, die Politik aufzumischen. Was heißt das konkret?
Also es gab ein YouTube-Video, da hieß es, Abgeordnete sollen ihre Partei verlassen und bei Widerstand 2020 Mitglied werden. Und so könnte die Partei quasi ohne Wahl in die Parlamente einziehen. Das hat Schiffmann in meinem Interview heute aber nicht nochmal gefordert, sondern einfach gesagt, dass man sich eben bei der nächsten Bundestagswahl zur Wahl stellen will.
In der Satzung von Widerstand 2020 steht, dass sie eine Partei im Sinne des Grundgesetzes sei. Dazu jetzt schon über 100.000 Mitglieder. Kann das denn sein?
Das bezweifelt der Parteienforscher Hendrik Träger von der Uni Leipzig. Noch nie habe es bei einer Partei eine solche Eintrittswelle gegeben, sagt er. Und es sei auch nicht klar, ob es sich bereits überhaupt um eine Partei entsprechend dem Parteiengesetz handle, weil es noch kein Programm gibt. Laut Widerstand 2020 wird gerade an diesem Programm gearbeitet, basisdemokratisch, jeder kann da mitschreiben. Komisch war aber schon, ich bin auf die Seite gegangen und dann wurde mir sofort gesagt, sie sind das 101.000. Mitglied. Und dann war die Seite gestern offline und jetzt muss man seine Daten angeben und auch die Parteisatzung anerkennen. Also da scheint sich auch gerade einiges zu tun. Schaut man, wie viele Mitglieder Widerstand 2020 auf Facebook hat, dann sind das gerade mal 4.000. Also ich glaube, mit ihren 100.000 Mitgliedern greifen sie ziemlich hoch.
Protestplattform, Mitmachpartei, Widerstand 2020 nennt sich jedenfalls eine Gruppierung, die vor allem gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland ist. Isabel Reifenrath, unsere Hauptstadtkorrespondentin, mit den Einzelheiten dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist wirklich eine schwierige Zeit gerade, denn es gibt so vieles, was wir noch nicht genau wissen über das Coronavirus, wie sich es genau verbreitet, wie ansteckend Kinder eigentlich sind, wie sich die Lockerung der Maßnahmen auswirken, ob vielleicht eine zweite Welle an Infektionen möglich ist. Es gibt ganz viele Unsicherheiten, auch was die Wirtschaft betrifft. Erholt die sich wieder? Was ist mit dem Sommer und Verreisen? Und diese Unsicherheiten in der Krise nutzen Verschwörungstheoretiker. Die haben schnell eine Lösung gefunden und entschuldigen dazu auch. Meistens gehen sie von einem Komplott aus und von geheimen Mächten, die hinter allem stehen. Was da gerade im Umlauf ist, hat Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döppelt sich für uns mal genauer angeschaut und ist auch auf den ein oder anderen Promi gestoßen.
Bei Verschwörungstheorien rund um Corona ist Attila Hildmann, bekannt geworden als veganer Koch, ganz vorne mit dabei.
Eigentlich tut ihr mir leid, ihr seid keine Hohlbirnen. Ihr seid leider gehirngewaschen. Sie haben euch manipuliert.
In den sozialen Medien verbreitet er Texte, Videos und scheinbare Belege für das, was er behauptet.
Sie haben euch programmiert, sodass ihr quasi die Leute, die das hinterfragen, sofort an die Wand stellt, verbal.
Attila Hildmann inszeniert sich dabei selbst als Helden, der die Demokratie verteidigt. Ihm sei egal, wenn er jetzt weniger Produkte seiner Lebensmittelmarke verkauft. Hauptsache, er rettet unsere Freiheit.
Bundeswehreinsätze im Inneren, Zwangsimpfungen. Der Bundesrat wird ausgehebelt. Das wäre das Ende der Demokratie. Das dürfen wir nicht zulassen.
Attila Hildmann ist einer von mehreren Prominenten, Journalisten und Ärzten, die im Moment nicht nur die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung kritisieren, sondern auch aktiv Verschwörungstheorien verbreiten. Und das sind inzwischen so viele Theorien, dass es gar nicht so einfach ist, da den Überblick zu behalten.
Wie viel Sendezeit haben wir denn? Also es ist...
Das ist Alexander Waschkau. Er ist Psychologe und betreibt seit 10 Jahren den Podcast Hoaxilla, der sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt oder, wie er sie nennt, Verschwörungsmythen.
Weil eine Theorie ja was Wissenschaftliches sofort impliziert. Aber es gibt eben dann nicht Theorien, sondern es gibt Verschwörungsmythen und das sind Dinge, an die Menschen glauben. Und Glauben kann man schlecht wegargumentieren. Deswegen gefällt mir der Begriff Verschwörungsmythos eigentlich viel besser.
Rund um Corona tauchen gerade viele Mythen wieder auf, die schon lange kursieren. Mal hat die geheime Weltregierung ihre Finger im Spiel oder einige jüdische Familien, die alles kontrollieren. Oder die sogenannte QAnon-Verschwörung, die Corona für eine Erfindung hält, um einen ganz anderen Skandal zu vertuschen.
Eine Variante ist, dass Kinder gequält werden, damit aus Adrenalin, Nebenprodukten im Körper von Kindern Adrenochrom, eine Substanz entwickelt wird, die dann von den Schönen und Reichen sich gespritzt wird als Verjüngungsserum. Da steckt so ein Vampirmythos auch mit drin.
Auch auf dem Krankenhausschiff, auf dem in New York Corona-Patienten behandelt wurden, waren laut Mythos in Wahrheit diese versklavten Kinder. Es geht aber auch ein bisschen weniger dramatisch. Hier bei uns kursiert gerade ein Dokument der Bundesregierung, das angeblich eine Impfpflicht ab dem 15. Mai vorsehe. Auch Detlef D. Soest verbreitet diese Info gerade per Facebook. Alexander Waschkau.
Das steht aber gar nicht in diesem Dokument drin, was immer alle verlinken. Und da steigt er jetzt ein und sagt, das könne ja wohl nicht wahr sein, dass das gefordert sei. Und das sei ja endgültig das Ende von Demokratie. Und das ist halt sehr, sehr bedauerlich, wenn Menschen mit einer großen Reichweite sowas teilen und dann aber selber sich nicht mehr die Mühe machen zu verifizieren, ob das überhaupt stimmt, was sie teilen.
Auch scheinbar renommierte Ärzte machen mit, wie der HNO-Arzt Bodo Schiffmann, der unter anderem behauptet, dass es in Italien gar keine echte Corona-Krise gebe. Oder der freie Journalist Ken Jebsen, der meint, Bill und Melinda Gates kontrollieren mit ihrer Stiftung und ihrem Geld die WHO und am Ende auch die Regierungen.
Diese beiden Menschen haben sich über die WHO in die Weltdemokratien hineingehackt und bestimmen aktuell das, was man Normalität nennt.
Sie seien darauf aus, mit weltweiten Impfprogrammen Profite zu machen. Das entsprechende YouTube-Video wurde rund 1,8 Millionen Mal abgerufen. Das Geschickte an der Argumentation ist, dass Teile durchaus stimmen. Zum Beispiel fördert die Gates-Stiftung tatsächlich die Entwicklung und Verbreitung von Impfstoffen.
Und dann gibt es wahre kleine Fakten und dann hängt man sich daran auf und sagt, da stimmt doch was, dann muss der Rest ja auch stimmen. Und das ist das Tückische an Verschwörungsmythen im Moment.
Ebenfalls tückisch, wer einmal tief drin steckt und daran glaubt, ist oft schwer vom Gegenteil zu überzeugen, egal wie viele gute Argumente oder wissenschaftliche Belege man liefert. Promis könnten es mit ihrer großen Reichweite aber zumindest mal versuchen, meint Alexander Waschkau.
Schöner wäre es, wenn es jetzt die Prominente gäbe, die mal sagen, wie finde ich denn verlässliche Informationen im Netz? Macht euch selber schlau. Ich meine, das ist ja die Forderung der Leute. Wacht mal auf, macht euch schlau. Aber man muss dann auch vielleicht beibringen, wie das geht, sich selber richtig schlau machen.
Koch Attila Hildmann wird wohl erstmal nicht zu mehr Aufklärung beitragen. Im Gegenteil, auf Facebook hat er angekündigt, ab jetzt im Untergrund leben zu wollen. Wenn er schon draufgehe im Kampf für die Freiheit, dann nur mit, Zitat, Waffe in der Hand und erhobenen Hauptes.
Solange es nicht gefährlich wird, kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Verschwörungstheoretiker oder Menschen, die an Verschwörungen glauben, sind gerade sehr laut und zu hören in der Corona-Pandemie.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So geht's nicht weiter. Da ist sich der Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, Christian Seifert, der Chef der Liga, sicher. Die Zeit ist gekommen. Durch die Corona-Krise müsse der Gigantismus im Fußball überdacht werden. Das hat er in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt. Zitat, es muss möglich sein, Gehälter von Spielern zu deckeln. Zitat Ende. Ja, vermutlich hat er auch gemerkt, dass wenn der Ball nicht rollt, kein Geld reinkommt und die Kritik immer lauter wird an den enormen Spielergehältern, Millionen Ablösesummen und eben auch goldenen Stakes bei Instagram. Kann man den Profifußball denn jetzt noch ein bisschen menschlicher machen oder nicht? Sprechen wir drüber mit dem Spiegeljournalist Raphael Buschmann. Hat mit den Recherchen zu Football Leagues schon ein paar Mal den Blick hinter die Bilanzen geworfen. Glaubst du, dass die Corona-Krise im Profifußball was verändern wird?
Ich glaube, sie wird nicht den Kern des Profifußballs verändern. Sollten wir diese große Pandemie so in den Griff bekommen, dass am Ende zumindest die Wirtschaft wieder anrollen wird, dann glaube ich, dass der Fußball mit die erste Branche sein wird, die genauso ihr Geschäft vollzieht, wie es das in den vergangenen Jahren gemacht hat. Und zwar nach wie vor mit höher, weiter, mehr, größer. So richtig dran glauben, dass sich da fundamental etwas ändert. Kann ich nach all den Erkenntnissen der letzten Jahre eigentlich nicht mehr.
Aber ich meine, was ist denn da dran, wenn der Chef der Liga sagt, Spielergehälter müssen reduziert, müssen gedeckelt werden? Das ist ja doch schon eine eindeutige Empfehlung.
Auch da muss man ehrlicherweise sagen, dass Herr Seifert natürlich in den vergangenen Jahren ein ganz, ganz großer Teil dieses Systems war und nicht derjenige, der unbedingt das System gebremst hat. Ganz im Gegenteil, er war derjenige, der die Gelder und die Margen für den Fußball ja erst zugänglich gemacht hat, indem er diese riesigen TV-Verträge verhandelt hat. Und wenn man jetzt sich hinstellt und sagt, okay, wir haben alle die Augen zugemacht und offenbar in den vergangenen Jahren nicht gesehen, dass dieses ganze Business megamäßig auf Kante genäht war, dann frage ich mich, ja, wo habt ihr denn in den letzten Jahren gelebt. Also allein wir haben mit den Football Leagues zahlreiche Enthüllungen auch offengelegt, indem wir gezeigt haben, dass Vereine auf Jahre teilweise ihre Rechte an Fernsehgeldern, an VIP-Logen, an Namensrechten schon veräußert haben. Also das heißt, immer auf Pump gelebt haben. Also es gibt keine Rücklagen. Man hat ja das Gefühl, selbst nach wenigen Wochen im Lockdown im Fußball führte das zu einem Zusammenbruch dieses Wirtschaftssektors, der bis dahin ja die absolute Boombranche war. Und das alleine ist ja schon irrsinnig.
Aber wenn dieses System, so wie du sagst, auf Pump lebt oder so eng gestrickt ist, was müsste denn passieren, damit es doch eine Änderung gibt, damit die fetten Jahre dann doch vorbei sind?
Naja, ich weiß gar nicht, ob die fetten Jahre vorbei sein müssen. Es gäbe ja Überlegungen, die deutlich realistischer sind als die Selbstgeißelung, sondern also Selbstgeißelung im Sinne von Ausgaben für Transfers oder für Spielergehälter, weil das ist eine Marktfolge, die kaum zu regulieren ist. Aber was zu regulieren wäre, wäre zum Beispiel Rückstellungsgebote, also wenn die DFL in ihren Lizenzen verankern würde, dass aus jedem Gewinn, den ein Verein pro Jahr erzielt, 20% als Rücklage gedildet werden müssen. Wenn solche Dinge in den Lizenzen verankert werden würden, dann würde man zumindest ein bisschen das Sprengen dieser Blase abfedern und dieser Branche die Möglichkeit geben, auch auf etwas zurückzugreifen, was sie erwirtschaftet hat und nicht alles sogar noch in die Zukunft hinein zu verpulvern, was man einnehmen könnte.
Aber ich meine, die Branche oder der Fußball überwacht sich ja im Endeffekt selbst, macht sich selbst so mehr oder weniger die Regeln. Müsste nicht die Politik hingehen und mal ein bisschen mehr Auge drauf haben, mit welchen Summen da umgegangen wird?
Ja, nicht nur mit welchen Summen umgegangen wird, sondern insbesondere mit der Frage, woher kommt das Geld? Also aus welchen Kanälen kommt das Geld in den Fußball und wie wird es dann im Fußball umgesetzt. Also diese beiden Punkte, die sehe ich nicht nur bei der Politik, sondern die sehe ich auch insbesondere bei der Justiz, dass dort viel stärker drauf geschaut werden muss. Der Fußball ist mittlerweile ein solch intransparenter Markt mit unterschiedlichen vorgeschalteten Unternehmen und Firmen, die aus dem Kreislauf der Bundesliga und aus dem Kreislauf des europäischen Fußballs das Geld auch herausziehen, ganz aktiv herausziehen und beispielsweise in Steueroasen verfrachten. Und das ist ja auch ein riesiges Problem. Also selbst wenn der Fußball ein wahnsinniger Umsatztreiber ist, verliert er am Ende ganz essentielle Werte, indem überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wohin bestimmte Honorare oder bestimmte Ablösesummen versickern.
Jetzt warst du aber die ganze Zeit ganz schön kritisch. Freust du dich dann wieder, wenn gekickt wird?
Also jeder, der so ein bisschen zumindest ein Herz für den Fußball hat, und ich habe es immer wieder betont, dass der Fußball ist meine erste große Liebe und davon komme ich nicht so richtig weg. Ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn irgendwann der Ball rollt, muss aber an der Stelle eben auch sagen, dass ich glaube, dass der Fußball wahnsinnig viel an Glaubwürdigkeit in den letzten Monaten verspielt hat. Und zwar Glaubwürdigkeit bei Leuten auch wie mir, Menschen, die schon seit Jahrzehnten mit dem Fußball groß geworden sind und jetzt irgendwie das Gefühl haben, am Ende ist es halt eine reine Geldverdienmaschine. Es geht nicht mehr um Emotionalität, es geht nicht mehr darum, in dritter, in vierter, in fünfter Generation einen Fußballverein zu vererben, sondern es geht darum, Menschen irgendwie vorm Fernseher zu entertainen. Das ist das, was der Fußball in den letzten Wochen ungefähr jedem aufs Brot geschmiert hat. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man nicht damit einen großen Kern auch an Fans und an Freunden dieses Sports verliert.
Weniger Reichtum, weniger Unsummen im Profifußball. Darüber wird gerade viel diskutiert, wo der Ball ruht. Der Spiegeljournalist Raphael Buschmann bezweifelt, dass sich da was ändern wird in diesem aufgeblasenen System Profifußball.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.